Die Botschaft Countdown, das Herunterzählen, wurde am 9.2.1964 im Kern County Fairgrounds in Bakersfield, Kalifornien, gepredigt. Übersetzer ist Bruder Klaus Konrad. Nun, wir sind etwa 30, 35 Minuten zu spät. Ich werde nur kurz etwas sagen, dann werden wir eine Gebetslinie für alle Menschen haben, die eine Gebetskarte haben, und wir werden für sie beten. Das ist unser Versprechen, aber jetzt stehen wir in Ehrfurcht vor dem Wort, während ich hier einen Teil der Heiligen Schrift lese und Gott um einen Kontext für meinen Text bitte. Wir wenden uns dem Hebräer zu, dem 11. Kapitel, wenn ihr folgen wollt, während wir lesen. Der Glaube aber ist die Gewissheit dessen, was man erhofft, und der Beweis dessen, was man nicht sieht. Denn durch ihn haben die Ältesten ein gutes Zeugnis erhalten. Durch den Glauben begreifen wir, dass die Welten durch das Wort Gottes erschaffen wurden, so dass die Dinge, die man sieht, nicht aus den Dingen gemacht wurden, die erscheinen. Lasst uns beten. Herr, segne dein Wort, heilige das Werkzeug, für das es benutzt werden soll, und möge das Werkzeug mit dem Wort zusammengehen, um Leben hervorzubringen und dieses Wort vor uns wieder lebendig zu machen. Wir bitten darum, in Jesu Namen. Amen. Ihr könnt euch hinsetzen. Schenkt mir nun eure ungeteilte Aufmerksamkeit für ein paar Augenblicke, etwa 20 Minuten. Ich habe hier einen kleinen Text, ich möchte ihn so nennen, Countdown. Wisst ihr, bei all diesen Dingen habt ihr gehört, was die Heilige Schrift sagt? Wir sehen, dass die Dinge, die sind, aus Dingen gemacht wurden, die nicht waren, denn es war das Wort Gottes, das die Dinge ins Dasein rief. Die Welt, auf der wir heute sitzen, die Stühle, auf denen wir sitzen, der Boden unter uns, die Erde, die Bäume, alles ist nichts anderes als die Auslegung des Wortes Gottes. Wenn Gott es auslegt, wenn es geschieht, dann wird es offenbar. Es werde und es wurde. Es werde und es wurde. Und die Natur zu sehen, wie sie geformt wird. Nun, die Natur ist meine Bibel gewesen. Wie jeder weiß, der in meinem Publikum war, wenn ich gesprochen habe, bin ich wirklich fast ein Analphabet und kann kaum lesen. Ich hatte eine Schulbildung der 7. Klasse. Ich hatte eine Menge Erfahrungen. Aber wenn ich predige, muss ich meine Inspiration mit etwas aus der Natur verbinden, damit ihr versteht, wovon ich spreche. Ich kann mich nicht so ausdrücken wie ein kluger, gebildeter Mann, weil ich nicht die Bildung habe, mit der ich das tun kann. Also greife ich zur Natur und typisiere das, was meine Inspiration mir sagt, mit der Natur. Ich fühle mich schrecklich einsam dabei, aber eines Tages, ich habe in der Bibel gelesen, dass die Propheten des Alten Testaments das taten. Und der größte Prophet war Johannes. Und wir sehen, als er 9 Jahre alt war, wurde er vom Geist in die Wüste geführt, weil er den Messias vorstellen sollte. Sein Vater war ein Priester. Normalerweise wäre er in die Fußstapfen seines Vaters getreten. Aber seine Aufgabe war zu wichtig, als dass er sich von der Meinung anderer hätte leiten lassen. Er musste seine Botschaft von Gott bekommen. So kam er im Alter von 30 Jahren aus der Wüste, ungebildet, aber mit einem brennenden Eifer in seinem Herzen, mit einer Offenbarung von Gott und einer Vision, dass er den Messias verkünden würde. Er wusste es so genau, bis er sagte, da ist einer, der mitten unter euch steht, den ihr nicht kennt. Stellt euch das vor, einer steht unter euch genau hier, den ihr nicht kennt. Er, dessen Schuhe ich nicht würdig bin zu lösen, aber er wird taufen mit dem Heiligen Geist und Feuer. Sein Fächer ist in seiner Hand. Und habt ihr seine Art zu reden bemerkt? Nun, er sagte zu den Pharisäern, als sie herauskamen, er wusste, dass er ein Prophet war. Er wusste, was in ihren Herzen war. Und er sagte, ihr Otterngezücht, das bedeutet Schlangen, seht ihr? Er wusste, dass diese, nun, ein anderer Mann hätte vielleicht auch gesagt, ihr etwas anderes, ihr wisst schon, eine gute, hohe Grammatik, ihr unbedeutendes Stück Unannehmlichkeit oder wie auch immer ihr es nennen wollt, das könnte falsch sein. Ich habe das nur aufgeschnappt, seht ihr? Es könnte also auch andere Worte gewesen sein, die er hätte benutzen können. Aber seht ihr, seine Eingebung, er wusste, was eine Schlange, klein und niederträchtig und hinterhältig war. Also sagte er, ihr Geschlecht der Schlangen, was hat euch gewarnt, dass ihr vor dem kommenden Zorn fliehen sollt? Fangt nicht an, bei euch selbst zu sagen, wir gehören zu diesem oder jenem. Denn ich sage euch, dass Gott imstande ist, aus diesen Felsen und Steinen, die er in der Wüste und am Ufer gesehen hatte, dem Abraham Kinder zu erwecken. Auch ist die Axt an die Wurzel des Baumes gelegt, was er gesehen hatte. Alle diese Bäume wie in der Wüste brachten keine Früchte hervor. Das war es, was er als Brennholz benutzte, seht ihr, und an die Wurzel des Baumes gelegt. Und wenn er keine guten Früchte bringt, wird er umgehauen und ins Feuer geworfen. Seht ihr, seine Inspiration folgte der Natur. Und wenn du die Natur genau beobachtest, wirst du dich nicht weit vom Wort entfernen, denn Gott ist in der Natur. Ich glaube, das letzte Mal, als ich hier an der Westküste war, habe ich über die vier Arten gepredigt, Gott zu sehen. Gott in seinem Sohn, Gott in seinem Wort, Gott in der Natur und so weiter. Wenn wir nun alles beachten, was Gott in der Natur gemacht hat, wobei ich so spreche über natürliche Dinge, die geistliche Dinge typisieren, es, denn es wurde aus Dingen gemacht, die nicht offensichtlich sind. Es war das Wort. Jetzt nehmen wir zum Beispiel, vor ein paar Monaten wurde ich gebeten, eine Predigt zu halten, eine Leichenpredigt, für einen lieben alten Freund von mir. Viele von euch haben mein Buch gelesen und ihr erinnert euch, wo ich, ein Junge, der zu den Pfadfindern gehört oder so, und ich bat ihn, mir seinen alten Cowboy- oder Pfadfinderanzug abzugeben, wenn er ihn abgenutzt hat. Nun, er hat mir eine Leggings aufgehoben, du erinnerst dich daran, im Buch. Und ich habe sie angezogen. Lloyd Ford, seine Mutter ist kürzlich gestorben, etwa 85 Jahre alt, ein sehr guter Freund von mir. Und Lloyd, der noch alleinstehend war und bei seiner Mutter blieb, kam er zu mir und er sagte, Bruder Bill, so hat er mich kennengelernt. Wir nannten ihn Lloyd, er nannte mich Bill. Und ich sagte, was willst du, Bruder Lloyd? Er sagte, willst du bei meiner Mutters Beerdigung predigen? Ich sagte, ich würde es gern tun. Aber es wäre wie bei meiner eigenen Mutter. Ich sagte, sie hat mir so viele Mahlzeiten und Dinge gekocht und war so lieb zu mir. Er sagte, ich möchte, dass du diese letzten Worte über sie sagst, Bruder Branham. Ich sagte, was soll ich denn sagen, Lloyd? Er sagte, ich möchte, dass du eines tust. Mach den Leuten klar, dass sie auferstehen wird. So nahm ich den Text von etwas aus Hiob, wie Hiob die Natur beobachtete. Und ich sagte in meinem Tod meine eigene Mutter, die vor etwa 2 Jahren gestorben war. Meine junge Schwester war gerade erst errettet worden und sie rief mich an, als sie wusste, dass meine Mutter sterben würde. Und sie sagte, Bill, was kann ich tun? Sie sagte, ich kann es einfach nicht mehr ertragen, da zu stehen und meine Mutter zu sehen. Ich sagte, das ist der schönste Anblick, den ich je gesehen habe. Sie sagte, wie kannst du das sagen? Und deine Mutter, oh, sagte ich, sie ist bereit zu gehen. Und sie will gehen. Sie ist alt und sie ist bereit, aus diesem Leben zu scheiden. Ich sagte zu ihr, Mutter, bedeutet dir Jesus immer noch, wie an dem Tag, als du den Heiligen Geist empfangen hast? Sie sagte, ja. Und ich sagte, als sie es nicht mehr konnte, sagte ich, lächle. Als es ihr so schlecht ging, dass sie nicht mehr lächeln konnte, sagte ich, Mutter, du stirbst. Sie lag in meinen Armen. Ich sagte, Mutter, wenn Jesus Christus immer noch derselbe für dich bedeutet und genauso süß ist oder sogar noch süßer, als er es war, als du den Heiligen Geist empfangen hast, ich bin dein Predigersohn, ich muss die Bevölkerung treffen. Bedeutet dir Jesus etwas, während du im Sterben liegst? Wenn es so ist, wenn du nicht sprechen kannst, und sie konnte nicht sprechen, ich sagte, kannst du nicht sprechen, Mutter? Sie konnte sich nicht bewegen. Ich sagte, blinzle mit den Augen ganz schnell. Und sie fing an, mit den Augen zu zucken, und das Wasser lief ihr über die Wangen, als sie nicht einmal mehr sprechen konnte. Aber ihre Sinne in ihr spürten die Gegenwart von Jesus Christus. In ein paar Minuten fegte ein Wind durch den Raum, und die Mutter ging mit ihm hinaus, um Gott zu begegnen. Nun, diese Frau, als sie starb, fragte ich, gibt es Hoffnung für die Auferstehung? Ich sagte, auf jeden Fall. Ich habe das Privileg gehabt, praktisch zu jeder Nation unter dem Himmel zu predigen. Ich habe alle Arten von Göttern und alle Arten von Religionen gesehen. Aber keine davon ist wahr, außer dem Christentum. Es ist das Einzige, sogar die Natur selbst spricht für das Christentum, Gott, der Schöpfer. Siehe, da ist Leben, Tod, Begräbnis, Auferstehung. Auferstehung, die ganze, du kannst nicht nach draußen gehen, ohne es zu sehen. Sieh, wie die Blätter im Frühling sprießen, seht, wie sie im Alter jung werden, im mittleren Alter und dann im hohen Alter. Und die Ader ist in den Blättern, sie verpackt das Leben. Nach ein paar Minuten merkt man, dass es nicht mehr lange dauert, bis der Frost kommt und die Blätter abfallen. Was passiert dann? Das Leben in diesem Baum, der Saft geht in die Wurzeln. Andernfalls würde die Winterkälte den Baum töten, das Leben töten. Er kann nicht oben bleiben, er muss hinuntergehen und sich selbst begraben. Aber im Frühjahr kommt er mit einem neuen Blatt zurück. Es bezeugt, dass es ein Leben gibt, einen Tod, eine Begräbnis, eine Auferstehung. Alles typisiert. Wir können einfach nicht davon loskommen. Seht, die Sonne, wenn sie eines Morgens aufgeht, die Sonne, die den Himmel erhellt, es ist ein kleines Baby, das in den Armen seiner Mutter geschaukelt wird, wenn es schwach ist. Nicht besonders lebendig, nicht besonders stark. Und dann gegen 8 Uhr macht es sich auf den Weg zur Schule. Um 11.30 Uhr hat es seinen Abschluss gemacht und ist aus der Highschool und aus dem College raus. Dann ist sie in ihrer Kraft von etwa 12 bis etwa 2. Dann wird sie schwach, schwächer, schwächer, schwächer. Und schließlich wird sie ganz schwach wie ein alter Mann oder eine alte Frau und bricht zusammen. Ist es das Ende der Geschichte? Am nächsten Morgen kommt sie zurück und bezeugt, es gibt eine Auferstehung und ein Leben nach dem Tod. Alles bezeugt. Die ganze Natur bezeugt es. Das Wort bezeugt es. Der Geist selbst, der in unseren Herzen ist, bezeugt es. Etwas in uns ruft, es gibt eine Auferstehung der Toten. Ihr seht also zu sagen, wenn alles Gottes Zweck dient, hat es eine Auferstehung. Aber es kann nur auferstehen, wenn es Gottes Zweck dient. Wenn eine Blume lebt und nicht keimt, wird sie nicht wieder auferstehen. Wenn du Mais pflanzt und er nicht keimt, wird er nicht wieder auferstehen. Alles, was nicht dem Zweck Gottes dient, kann nicht wieder auferstehen. Aber man kann nichts in der Erde lassen, was Gottes Zweck dient. Es kommt wieder hervor, um von seiner Auferstehung zu zeugen. Wir wissen, dass all diese Dinge richtig sind. Sie sind Zeugnisse für uns, um uns zu ermutigen. Jeden Tag und überall, wo man hinschaut, sieht man Gott. Es gibt einen natürlichen Leib, den Menschen. Es gibt einen geistlichen Leib von Menschen. Es gibt eine natürliche Braut. Ich habe das Privileg, gute junge Paare zu trauen. Und ich denke nie daran, es sei denn, ich drehe sie sozusagen um, ein bisschen abergläubisch. Ich schaue mit dem Rücken nach Osten und sie schauen nach Osten. Und wenn ich sie ansehe, denke ich an ihre Herzen, die wie eins schlagen, Christus und seine Braut. Es gibt eine natürliche Braut und da es eine natürliche Braut gibt, ist es nur ein Zeugnis dafür, dass es eine geistliche Braut gibt. Es gibt eine geistliche Braut, weil es eine natürliche Braut gibt. Alle diese natürlichen Ereignisse gehen den geistlichen Ereignissen voraus. Jedes Ereignis begleitet das andere Ereignis, aber es bereichert es. Du fragst, was ist das? Nun, so etwas wie ein geistiges Leben, wenn es in das natürliche Leben kommt, dann veredelt es das natürliche Leben. Es macht dich in einen besseren Zustand, als du es im natürlichen Leben warst. Wenn das Blatt alt wird und stirbt, wenn es mit dem Leben in der Auferstehung zurückkommt, um in einem anderen Jahr Zeugnis abzulegen, kommt es in einem besseren Zustand zurück, als es war. Als es hinunterging. Seht, alles zeugt von diesen Dingen. Nehmen wir zum Beispiel die Leistungen, die der Mensch auf der Erde vollbracht hat, bei all diesen natürlichen Errungenschaften. Ich möchte jetzt eure ungeteilte Aufmerksamkeit haben. Alle natürlichen Errungenschaften, die auf der Erde geschehen sind, waren Vorläufer der geistlichen Errungenschaften, die Gott durch seine Gemeinde vollbracht hat. Alle natürlichen Dinge sind ein Typus für die geistlichen Dinge. Ihr fragt nun, wie kann das sein? Lasst uns zum Beispiel das Transportwesen nehmen. Zuerst war der Transport mit Pferden. Als nächstes war es das Auto. Dann baute uns die Wissenschaft das Flugzeug. Aber seht ihr, das erste war eine Pferdestärke. Das Auto hatte vielleicht 20 Pferdestärken. Das Flugzeug hat hunderte von Pferdestärken. Seht ihr, was es ist? Es ist so, wie wir mit dem Pferd angefangen haben, dann wurde ein Automobil gebaut und das nächste war ein Flugzeug. Wir machen einfach immer weiter, höher und höher, immer größer. Das ist die Errungenschaft der Wissenschaft. Dies ist ein Vorläufer der geistlichen Dinge, die durch Gottes Geist in seinem verheißenen Wort geschehen sind. Der natürliche Mensch schaut mit seinem Wissen zurück auf das, was Gott in einer früheren Schöpfung getan hat, Das ist Wissenschaft. Sie gehen hinaus und heben Geröll auf und sammeln Gesteinsbrocken und Fossilien und Elemente und verbinden sie miteinander. Seht, bei dieser Errungenschaft nehmen sie, was Gott getan hat, und verdrehen es von einem ursprünglichen Zustand und machen seine Wohnräume und so weiter und seine Wirtschaft ein wenig besser durch das, was geschaffen worden ist. Das ist die natürliche Errungenschaft des Menschen. Aber Gott in der geistigen Vollbringung geht vorwärts, nicht rückwärts. Er geht vorwärts, schaut in das Wort und glaubt an die Verheißung für Dinge, die noch nicht gekommen sind, für die geistigen Offenbarungen, um die geistigen Dinge zu manifestieren, die Gott verheißen hat. Er sieht, wie sie sich erfüllen. So wie der Wissenschaftler in seinem Labor an verschiedenen Dingen arbeitet, um dem Menschen zu helfen und die Schöpfung voranzubringen, blickt der geistliche Mensch auf etwas, das Gott verheißen hat, das aber noch nicht geschaffen wurde. Der natürliche Mensch blickt rückwärts. Der geistliche Mensch blickt nach vorn. Das ist die Art und Weise, wie sie das in der Gemeinde haben. Das natürliche Mitglied der Gemeinde blickt zurück auf das, was Finney, Sankey, Knox, Calvin. Das war in Ordnung, aber das war ihre Zeit. Wir schauen nach vorne auf etwas anderes, die Verheißung, die größer und höher ist und was Gott versprochen hat. Die Wissenschaft geht zurück, um es aufzugreifen. Wir gehen vorwärts im Wort des Herrn, um zu finden, was Gott vollbracht hat. In diesen beiden Dingen geht das eine dem anderen voraus oder gibt es vor. So wie die Wissenschaft in der Lage war, mehr Pferdestärken zu erreichen, indem sie die Kraft nahm und größere Instrumente baute, die Autos und Flugzeuge, so hat Gott auf die gleiche Weise erreicht, was jeder dieser Modelle darstellt. Nun seht, zurück in den Tagen Luthers war die Kraft eine Pferdestärke. Und dann ließ Gott, indem er Luther in seine Hände bekam, überwacht aus einer großen Organisation oder einem System heraus den Mann sehen, dass der Gerechte durch den Glauben leben wird. Und als er in der Lage war, die Rechtfertigung zu erreichen und zu predigen, erwachte die Gemeinde zum Leben. Sie erwachte zum Leben und begann, sich ein wenig zu bewegen, zurück in die Tage der Pferdestärken, als die Pferdestärken kurz vor dem Aussterben waren, der Kutscher und der Pferdegespanne. Er erlangte die Rechtfertigung und dadurch erhielt die Gemeinde das Leben, indem sie an Jesus Christus glaubte. Ich nehme nicht irgendeine, ihr sagt, ich glaube der Gemeinde, ich glaube dies. Ihm zu glauben ist Leben. Gerechtfertigt durch den Glauben. Luther hat das gepredigt, das wurde in der Zeit der Pferdekutschen typisiert. Dann holte er sich in England einen Mann namens John Wesley, der unter seiner Kontrolle stand, um alle Ismen von ihm wegzunehmen. Und durch John Wesley gelang es ihm, die Heiligung in die Gemeinde zu bringen. Die Heiligung hob die Gemeinde auf ihre Füße und befähigte sie zum Gehen. Nun, am Ende von Wesleys Zeitalter kam das Automobil. Erkennen wir das als das Ende der Wesley-Gemeinde, meine ich, nicht? Seht ihr, jeder Reformer kommt am Ende des Zeitalters. Jetzt finden wir heraus, dass Wesley am Ende seines Gemeindezeitalters kurz vor den Pfingstlern auftrat. Wir sehen, dass die Gemeinde durch die Heiligung stark genug wurde, um sich von den Dingen der Welt abzuwenden. Heiligen bedeutet absondern zur Ehre Gottes. Es ist schade, dass sie das verloren haben, aber sie hat genug Kraft bekommen. Luther gab ihr Licht damals, als es noch Pferdekutschen gab. Wesley hat es auf die Beine gestellt, zum Laufen, Heiligung, Absonderung von den Dingen der Welt. Daraus entstanden die kleinen Zweige wie die Pilgerheiligkeit und die Nazarener und was sonst noch durch Heiligung entstand. Aber denkt daran, sie konnten nicht stillstehen. Die Säule des Feuers zog aus und sie kamen in die Azusa-Straße hier in Kalifornien. Und was hat sie dann getan? Sie repräsentierte die Zeit der Flugzeuge, der Automobile, als sie, Gott war in der Lage durch die Wright-Brüder oder der Mann war in der Lage, ein Flugzeug zu bauen, das fliegen konnte. Unmittelbar davor fiel das Pfingstereignis in der Azusa-Straße und der Mensch ging in die Luft, ins Übernatürliche, ins Unbekannte. Er sprach mit unbekannten Zungen, er tat unbekannte Dinge, die der Gemeinde fremd waren, denn er hatte den Boden verlassen, er hatte sich in die Luft begeben. Was hat er getan? Unmittelbar nach dem Aufkommen der Flugzeuge erhob er sich in die Luft. Gott zeigte durch die Flugzeuge, dass seine Gemeinde im Entstehen begriffen war. Er zeigte, durch die natürlichen Dinge, was im Geistlichen geschieht, sie folgen immer, so wie die Weisen, die dem Stern folgten, um Christus zu finden, nachdem sie ihm 2 Jahre lang gefolgt waren. Nun beachte, all diese Dinge sind Errungenschaften, die der Mensch erreicht hat. Sie sind nur Typen und Schatten dessen, was Gott tut. Er tut es immer auf diese Weise. Er hat uns die Zeichen am Himmel vorausgesagt, die Dinge, die kurz vor dem Kommen Christi geschehen würden. Das sehen wir jetzt. Es ist nur ein Fingerzeig. Und wir sehen die Wissenschaft, wie sie etwas erreicht hat und wie Gott durch seine Gemeinde etwas erreicht hat. Fliegt ein Mann in einem Flugzeug? Er will kein Pferd und keine Kutsche mehr, es sei denn, er will ein bisschen Spaß. Aber das Pferd und die Kutsche, erinnert euch, was ist die Kraft im Flugzeug? Nur mehr Pferde, das ist alles. Und als John Wesley die Heiligung fand, ein von der Rechtfertigung abgesetztes Werk, verurteilte er die Rechtfertigung nicht, er fügte ihr nur mehr Kraft hinzu, seht ihr? Und als die Pfingstler die Taufe des Heiligen Geistes und die Wiederherstellung der Gaben entdeckten, leugneten sie nie die Heiligung oder Rechtfertigung. Sie bekamen einfach mehr Macht und erhoben sich und stieg auf, weil er mehr Kraft fand. Seht ihr? All diese Dinge sind eine Vorankündigung, wenn sie auftauchen. Wenn wir Zeit hätten, könnten wir uns wirklich damit beschäftigen, aber wir haben keine. Aber er erhob sich, so wie die Wissenschaft etwas errungen hat, wenn man zurückblickt. Gott verwirklicht etwas, geht diesen Weg, geht vorwärts zum Reich Gottes. Nun sehen wir, dass die Flugzeuge von der Azusa-Straße aus zu großen Erweckungen aufbrachen und die Welt in unbekannte himmlischen Gefilden führten, indem sie in unbekannten Zungen und mit unbekannten Gaben zu der Welt sprachen. Man hielt sie für Fanatiker, aber sie waren fähig gewesen. Gott hat eine Gruppe von Menschen in seine Hände bekommen und er hat einen kleinen schielenden Schwarzen hier unten in der Azusa-Straße, der nicht mehr Verstand hatte, als zu glauben, das, was Gott sagte, die Wahrheit war. Und das ist richtig. Seht ihr, wenn eine Wissenschaft eine Menge Verstand in den Kopf eines Mannes bringen muss, an Weisheit, an Wissen, um zurückzugehen und diese Dinge zu finden, dann muss Gott das, was er in sich hat, aus ihm herausholen, damit er ihn benutzen kann. Der eine geht in diese Richtung, der andere in diese Richtung. Der eine geht hinunter, der andere hinauf. Nun, sie verließen diese intellektuellen Gemeinden auf dem Boden der Tatsachen, dass die Pfingstler mit der Zungenreden und die großen Heilungsgaben durchstarteten. Sie haben die Kranken geheilt, sie haben große Dinge getan, sie haben es getan. Es gibt keinen Zweifel, dass sie es getan haben. Es ist ein Beweis dafür, dass sie es getan haben. Sicher haben sie es getan. Und sie ließen diese intellektuellen Gemeinden am Boden liegen. Egal, sie sagen nun, das geht nicht. Sie haben es auf jeden Fall getan. Ob man, wie der kleine Junge im Gefängnis, der aus einem Kanonenboot geschossen hat, jemand kam herein, sagte ein kleiner Junge, der ihn besuchen wollte. Er sagte, oh, dafür können sie dich nicht ins Gefängnis stecken. Er sagte, können sie nicht? Er war schon dort. Und so sagen sie, der Heilige Geist war für ein anderes Zeitalter. Das ist es, was sie denken. Er ist da. Wir wissen es. Wir sind in den letzten 40, 50 Jahren mit ihm durch die Luft geflogen und haben Dinge gesehen, von denen die Intellektuellen nichts wissen. Das Einzige, was sie tun können, ist, sich hinzusetzen und zu sagen, dass sie sich nur über ihn lustig machen. Wie ein kleines Kalb, das einmal aus dem Stall kam, sagten sie, und es war einfach fett und rund. Es strampelte mit den Fersen und es hatte einen sehr guten Bauern, der es gut fütterte. Und es war ganz rund und voller Vitamine. Und ein anderer alter, fauler Farmer dort drüben hatte auch ein kleines Kalb, das in jenem Winter in der Scheune geboren wurde, als der kleine Kerl nichts als Unkraut gefressen hatte. Und als er herauskam, war es so arm, dass es sich kaum bewegen konnte. Und jedes Mal, wenn der Wind wehte, schob es es zur Seite. Es sah diese kleine, alte, fette Kalb, das sich auf den Beinen hielt und es sich gut gehen ließ. Er schaute durch den Spalt im Zaun und sagte, so ein Fanatismus. Er war voll von Vitaminen, kein Wunder, dass er die Hacken hochschlagen konnte. Und wenn ein Mensch mit dem Heiligen Geist gefüllt ist, dann ist da etwas mit ihm, das voll von Gottes geistigem Vitamin ist. das ihn dazu bringt, Gott zu loben, zu schreien und anders zu handeln. Und warum? Er ist nicht mehr an die Erde gebunden. Er ist im Himmel, segelt umher an himmlischen Örtern in Christus Jesus. Er verließ die Erdgebunden mit ihren Fahrrädern und Automobilen. Er ist in die Luft gegangen. Ja, genau. Praktisch hat er sie von dort weggeholt, aus der Zeit. Sie haben die Kranken geheilt, sie sprachen in unbekannten Sprachen und taten viele Dinge. Aber jetzt, Freunde, darf ich Folgendes sagen. Es ist das Zeitalter der Astronauten angebrochen. Wir sind aus dem Zeitalter der Flugzeuge herausgekommen. Wir haben jetzt mehr Macht. Das Zeitalter der Astronauten ist angebrochen. Was ist das? Wir sind in ein geistliches Zeitalter der Astronauten eingetreten. Seht ihr? Nach oben gehend. Es ist derselbe Geist, nur mit mehr Kraft. Nur höher emporgehoben, kann höher gehen, mehr sehen, mehr glauben. Christus ähnlicher sein. Nicht das Automobil, nicht das Pferd und der Wagen, nicht einmal das Flugzeug, sondern der Astronaut. Er schwebt auf und über jedem Einzelnen. In der Bibel wird es das Zeitalter des Adlers genannt. Gott nennt seinen Propheten Adlerzeitalter. In der Bibel finden wir in Malachi 4, dass uns dies für die letzten Tage verheißen ist. Er vergleicht seine Propheten mit Adlern. Er nennt sich selbst Adler. Er ist der große Adler Jehovas. Er ist in der Lage, eine Braut für sich zu gewinnen. Er wird in den letzten Tagen in der Lage sein, eine Braut zu bekommen, die mit einem Dienst, der so genauso ist wie ein Mann und seine Frau eins werden. Und wenn Jehova sich seinen Gläubigen zu eigen macht, dann lebt er in seinen Gläubigen. Sie sind eins. Es erfüllt die Schrift genau das, was er in Johannes 14,12 gesagt hat. Wer an mich glaubt, wird die Werke tun, die ich tue, auch tun. Es erfüllt auch, was Jesus sagte, dass es geschehen würde, wie es in den Tagen Sodoms war. So wird es auch bei der Ankunft des Menschensohnes sein. Jetzt ist das Zeitalter der Astronauten und der Astronaut sieht Dinge, die der Reiter, das Auto oder das Flugzeug nicht sehen. Er geht höher. Das Flugzeug fliegt immer noch hier unten in den Wolken herum. Es hat Fehlzündungen und Abstürze und alles andere. Aber er geht über die Wolken der Glaubensbekenntnisse und Konfessionen hinaus, bewegt sich hinauf in den Himmel, fernab von allem, das Zeitalter der Astronauten. Wir leben im Zeitalter der Astronauten. So sicher, wie Gott durch die Naturereignisse dort bezeugt hat, so bezeugt er jetzt, dass wenn wir einen Astronauten erreicht haben, Gott erreicht hat, was er in den letzten Tagen zu erreichen versprochen hat, gemäß Malachi 4. Das Einzige, was er tun muss, ist, jemanden in seine Hände zu bekommen, der sich von Flugzeugen und Autos und dergleichen lösen kann. Nicht zurück zu dem, was war, sondern mehr Kraft, um ihn höher zu heben, ihn in die Gegenwart Gottes zu heben, ihn dorthin zu erheben, wo alle Dinge möglich sind. Jetzt sehen wir, dass es geschieht. Es gibt keinen Zweifel daran. Das gilt auch für den geistlichen Astronauten. So wie der natürliche Astronaut über den Flugzeugen schwebt. Die Flugzeuge stürzen immer wieder ab und tummeln sich in den Wolken und so weiter. Es kann nichts Größeres geben, keine größere Errungenschaft als der Astronaut. Das Einzige, was er tun muss, ist, immer weiter zu fliegen. Dann kommt er überall hin, wo er will, denn er ist ja schon im Weltraum. Die Flugzeuge sind immer noch kaputt, machen Ärger, haben Flugverbot und so weiter. Aber der Astronaut muss nicht geerdet werden. Er fliegt weiter über den Wolken. Er geht weiter über das Glaubensbekenntnis, weiter über die Konfessionen, weiter über diejenigen, die sagen, es ist nicht so, es ist nicht so. Er hat einen Führer, den Heiligen Geist. Das Wort sagt es ihm und er geht weiter. Wie macht eine Wissenschaft einen Astronauten? Er nimmt die Kraft, die er hat und lässt einfach etwas eindringen, damit er weiterfliegt, um ohne Luft zu fliegen und so weiter. Er hält, ich weiß nicht, wie das chemisch funktioniert. Ich bin kein Mechaniker, aber was auch immer es ist, er bringt es immer höher und höher. Er verbessert es die ganze Zeit, bis er jetzt über jeden Grund hinausgehen kann. Genauso verhält es sich mit Gottes Astronauten, die über alle Gemeinden, alle Grenzen und alle diese Dinge hinwegsehen und die sagen, die Zeit der Wunder ist vorbei. So etwas gibt es nicht. Wie hat der Astronaut das herausgefunden? Er hat es auf dem Papier herausgefunden. Es kam vom Papier, was er herausgefunden hatte. Genauso kann sich jeder Mensch hinsetzen und das Wort Gottes lesen und sehen, was verheißen ist. Sucht in der Heiligen Schrift, in ihnen glaubt ihr, das ewige Leben zu haben, sagte Jesus. Und sie zeugen von mir. Der erdgebundene Menschenschlag, den sie damals hatten, wusste nicht, was er war. Gemeinde, was macht sie? Der Astronaut sieht die Dinge, dass die Flugzeuge und alles andere veraltet ist. So ist auch der geistliche Astronaut, geht jenseits der Wolken und jenseits der Glaubensbekenntnisse und jenseits des Zweifels hinaus in den Weltraum allen Unglaubens, in den Weltraum, wo er das Geschwätz nicht hört. Das sagt, das kannst du nicht tun. Niemand will kooperieren, mit dir kooperieren. Du kannst dies nicht tun, du kannst das nicht tun. Er merkt es nicht. Er ist ein Astronaut. Er geht weiter über diese Wolken hinaus. Es ist zu stürmisch. Wir können es nicht schaffen. Für einen Astronauten macht es keinen Unterschied. Er geht über den Sturm hinaus. Seht ihr? So geht es einem echten Astronauten im Glauben heute. Sie sagen nun, der Arzt hat dies und jenes gesagt. Das mag ja in Ordnung sein, aber ein Astronaut glaubt das nicht. Wenn es hier geschrieben steht, hat er es in seinem Herzen. Etwas sagt ihm, dass er einfach losfliegt. Das ist alles. Er geht hinaus in den Weltraum. Denn wir leben in dem Zeitalter der Astronauten. Jawohl. Draußen im Weltraum, wo alle Dinge möglich sind für die, die glauben. Er hat einen Führer, nämlich sein Wort, was ihm sagt, wie er gehen soll. Das ist Gottes Wort. Der natürliche Astronaut ist, hat etwas, das ihn kontrolliert. Wenn der Astronaut in der Luft ist, hat er etwas hier drinnen, hier unten auf der Erde, das ihn kontrolliert. Man nennt es Radar. Dieses Radar steuert ihn, zeigt ihm, wo er sich befindet und sagt ihm, was er gerade tut. Und dieses Radar steuert ihn von einem Radarturm hier auf der Erde. Das ist der natürliche Astronaut. Der geistige Astronaut hat also auch eine Kontrollmacht, einen Kontrollturm. Er ist nicht hier unten wie der Mensch, er ist da drinnen. Und es ist der Heilige Geist, der in ihm ist, der ihn steuert. Ein Kontrollturm der Taufe des Heiligen Geistes. Er ist unter Kontrolle, hält ihn unter Kontrolle durch das Wort. Nicht in einem Haufen Fanatismus, irgendeinem aufgeblasenen Unsinn, sondern so spricht der Herr und es geschieht. Es ist immer unter Kontrolle. Er hat einen Kontrollturm, das ist der Heilige Geist. Und das Wort ist sein Programm. Und er legt sich direkt in dieses Programm und die Kraft des Heiligen Geistes befähigt ihn, hinauszugehen. Und sie bringt die Errungenschaft, die Gott für sein Volk erreichen will, damit es erfüllt, was er verheißen hat. Jesus hat die Menschen nicht geheilt, weil er es tun musste. Er erfüllte sie, erfüllte die Schrift. Er heilte, weil es geschrieben stand, dass er es tun würde. Er muss diese Zeichen heute nicht zeigen. Er muss keinen Dienst von diesem und jenem haben. Aber er versprach, dass er es tun würde. Er tut es, um sein Versprechen zu erfüllen. Bruder, Schwester, Mann, Frau, könnt ihr das nicht sehen? Seht ihr nicht den Typus des Geistlichen und des Natürlichen? Diese großen Errungenschaften haben die Uhr der Wissenschaft in Gang gebracht und sie ist so weit fortgeschritten, dass man sagt, jetzt ist es nur noch, auf der Uhr der Wissenschaft heißt es, es ist 3 Minuten vor Mitternacht. Sie sind am Ende angelangt. Sie haben das Ding gefunden, das sie zerstören wird. Sie haben alles gefunden. Ein Astronaut kann in die Luft gehen und mit atomaren Kräften hinüberfliegen und sich dort niederlassen und sagen, ergebt euch oder ihr werdet in die Luft gejagt. 3 Minuten bis Mitternacht. Sie haben an dem gearbeitet, was Gott getan hat. Sie haben es geschafft, es zu verderben. Anstatt zu versuchen, das Leben zu gestalten, versuchen sie immer etwas zu finden, um jemanden zu töten. Etwas, das die nächste Sache übertrifft. Die nächste Nation zu schlagen, den nächsten Ort zu schlagen. Das ist es, was sie zu tun versuchen. Aber der Mensch sieht zu, nennt den Menschen seinen Bruder und versucht, ihn in ein Heim zu führen, wo er nicht sterben muss. Der eine ist im Tod, der andere ist im Leben. Aber diese im Tod repräsentieren das Leben. Das Blatt, wenn es vom Baum fällt und stirbt, bedeutet nur, dass es wiederkommt, weil es schon einmal da war. Die Uhr tickt nach den Errungenschaften der Wissenschaft heute 3 Minuten vor Mitternacht. Auf Gottes Uhr tickt es. Jesus Christus, derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Wir sind angekommen. Die Werke, die ich tue, sollt auch ihr tun. Jesus Christus, derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Wenn die wissenschaftliche Uhr 3 Minuten bis zur Zerstörung anzeigt, sagt Gottes Uhr, Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Er ist auf der Erde in der Kraft des Heiligen Geistes, um sein Wort lebendig werden zu lassen und für seine Gemeinde genau das zu tun, was er versprochen hat. Seine Astronauten zu füllen, sie aufzutanken und bereit zu machen. So stiegen sie in ihre große wissenschaftliche Rakete hier vor nicht allzu langer Zeit, die Astronautenkapsel, und nehmen jetzt den Countdown, um zum Mond zu fliegen. Sie steigen hier auch wieder aus. Sie haben einen Astronauten in einer großen Rakete, die mit Atomenergie betrieben wird und die sie angeblich bis zum Mond schicken können. Sie sind in ihre Rakete gestiegen und warten auf den Countdown. Der geistliche Astronaut ist in Christus und hört auf den Countdown des Wortes. Amen. Jetzt solltet ihr Lutheraner schreien und ihr Baptisten und Presbyterianer. Achtet auf den Countdown, auf das Wort. Oh my, den Countdown des Wortes. Und sie sind auf dem Weg zum Himmel, nicht zum Mond. Sie werden dem Mond so schnell passieren, dass sie ihn nicht einmal sehen werden. Oh my, ich warte auf den Countdown. Jawohl, warten auf den Countdown ist richtig. Was tun sie? Sie sind eingehüllt in Christus in entrückender Gnade. Nichts haben sie selbst getan. Christus nahm die ungebildeten, törichten Dinge der Welt, hüllte seine Astronauten darin ein, befähigte sie mit dem Heiligen Geist, um abzuheben. Diese Welt wird allein gelassen werden. Das ist richtig so. Sie werden abheben. Bemerkt, der natürliche Mensch zählt sogar rückwärts. Ich sagte, er macht alles rückwärts. Er zählt rückwärts. Achten Sie auf seine Zählung. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Seht, er geht zurück, fängt an zu zählen. Seht ihr, er ist ganz... 10 ist eine schlechte Zahl. Ja, das stimmt. Mit 10 anzufangen ist eine schlechte Zahl. Sie hatten 10 Stämmen in Israel und sie waren alle fleischlich. Und er musste Josef 2 Söhne nehmen, Ephraim und Manasse, die Kinder des Propheten, und sie segnen. Und als er das tat, kreuzten sich seine Hände und er sagte, Vater, nicht so, du hast deine Hände auf Ephraim gelegt, es sollte auf Manasse sein. Er sagte, Gott hat meine Hände gekreuzt, er nahm es von dem älteren Sohn, dem Gesetz, und legte es auf Christus. Und dadurch, durch das Kreuz, kam der Wechsel des Erstgeburtsrechts, Amen, auf den jüngeren Sohn, oh mein. Wie wunderbar. Wenn wir Zeit hätten, darauf einzugehen, das werden wir ein anderes Mal tun. In Ordnung. Nun, 10 ist eine schlechte Zahl, aber der Mensch zählt immer rückwärts, fängt bei 10 an. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Was macht Gott? Er beginnt mit seiner Zahl 7. Das ist die Zahl Gottes. Seht ihn an, 7. Oh, er zählt vorwärts und beginnt mit 1. Er beginnt mit seinem ersten Gemeindezeitalter. Das ist das Symbol, das er auf der Erde hatte. Es gibt 7 Gemeindezeitalter. Er schuf die Welt in 7 Tagen. Am 7. Tag ruhte er. Das ist seine letzte Zahl in seiner Schöpfung. Er ruhte. Beachte, er zählt gerade vorwärts, nicht rückwärts. Er geht vorwärts. Er beginnt mit seinem ersten Gemeindezeitalter, das um 33 nach Christus begann. Und er begann den Countdown. Er zählte die Zeitalter seiner Gemeinde. Das war die Geburt der Gemeinde am Pfingsttag. Er beginnt zu zählen. Er begann die Zeitalter der Gemeinde zu zählen. Die erste war Ephesus, Nummer 1, 2, Smyrna, 3, Pergamos, 4, Thyatira, 5, Sardes, 6, Philadelphia, 7, Laodicea. Es ist später, als ihr denkt. Es ist später, als du denkst. Die Zählung ist vorbei. Die nächste Sache ist 0. Los geht's. Alles ist fertig. Die Zählung ist beendet. Als John Glenn, unser Astronaut, in diese große Rakete stieg, um abzuheben, war die ganze Nation sprachlos. Sie wusste an diesem Morgen nicht, dass er abhob. Und als er es tat, stieg er in die Rakete und alle weinten und warteten und beobachteten, was passieren würde. Die Nation stand wie gebannt. Man sah die Fernseher liefen auf Hochtouren, sodass jeder es sehen konnte. Ihr natürliches Auge konnte es nicht sehen, weil sie es ins Fernsehen brachten. Ihr erinnert euch daran. Dann, als er genau richtig in der Rakete saß und als er das tat, fingen sie an. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Und schon war er weg. Und was passierte? Als der große Hebel gezogen wurde, begannen die Atome Feuer zu fangen, zu verbrennen, das Feuer begann zu fliegen, der Rauch begann sich zu wälzen und die große Rakete flog in die Luft, ins Unbekannte, irgendwo da draußen. Er hob ab mit der größten Leistung, die er je hatte. Aber lasst mich euch sagen, das ist nur eine sehr kleine Sache. An einem dieser Morgen wird Gottes Errungenschaft seine Astronauten, die in Jesus Christus hineingeklettert sind, dort durch den Heiligen Geist geboren und mit seiner Kraft erfüllt worden sein. An einem dieser Morgen wird das ganze Universum schreien und jammern und mit den Zähnen knirschen, wenn es sieht, dass es das verpasst hat. Wenn der große Adler, angetrieben durch den Heiligen Geist und das Feuer seine Flügel ausbreitet, werden die Astronauten in den Himmel abheben, um dem Bräutigam entgegenzugehen. Wenn die Braut abhebt in der Astronautenkraft des allmächtigen Gottes, der Jesus Christus in Gestalt des Heiligen Geistes auf die Erde gesandt hat, hat die Gemeinde diese Errungenschaft erreicht, bis sie schließlich die Kraft der Auferstehung in sich trägt, um über die Dinge der Welt hinauszufliegen und ihn hier oben in der Gemeinde zu sehen, der sich gestern, heute und in Ewigkeit zu demselben macht. Ja, Herr, der Countdown ist sogar vorbei. Jedes Zeitalter der Gemeinde ist vorüber. Wir schließen mit Laodicea ab. Steig ein, mein Bruder, meine Schwester, lass dich unter Druck setzen. Der Druck wird dich nicht verletzen, wenn du nach innen gehst und dich unter Druck setzt. Komm in Christus und es wird dir egal sein, was die Welt sagt. Sie können dich sowieso nicht treffen. Du bist in Sicherheit, du bist geborgen. Jesus Christus ist unsere große, herrliche Astronautenkapsel, in der wir sein werden, angetrieben vom Heiligen Geist, von Kraft und Feuer, wenn sie an einem dieser Morgen zu fliegen beginnt. Das Feuer des Heiligen Geistes wird die Erde so treffen und wenn das geschieht, wird die Gemeinde emporgehoben werden und alle Nationen werden aufstehen. Sie werden kein Fernsehen brauchen, sie werden ihn sehen. Jedes Knie wird sich beugen und jede Zunge wird bekennen, wenn sie sich ihren Weg dorthin bahnt und die herrlichen Gefilde des Himmels, um mit ihrem Bräutigam vermählt zu werden. Gott helfe uns, für diesen Tag zu leben. Lasst uns unser Haupt neigen. Fährst du heute ein Pferd und einen Wagen, fährst du ein Fahrrad, ein Auto oder fliegst du mit einem Flugzeug in die Wolken? Wenn ja, dann habe ich dir etwas zu sagen. Es gibt jetzt ein Astronautenzeitalter. Warum kommst du nicht ins Astronautenzeitalter? Oh, ich weiß, es klingt beängstigend. Der erste Mensch, der je in ein Flugzeug stieg, fürchtete sich zu Tode. Der erste, der ein Automobil hatte, ihr wisst, was das bedeutete, aber jetzt ist es eine alltägliche Sache. O Bruder, Schwester, Jesus Christus ist hier, die große Astronautenkapsel, in der wir sein werden. Eine Wolke über uns bedeutet nicht das Geringste. Er wird jede Wolke des Zweifels und des Unglaubens zerschlagen und in den Weltraum hinausfegen. Wenn ihr noch nicht in ihn eingetreten seid, habt ihr heute Nachmittag Gelegenheit dazu. Würdet ihr eure Hände heben und sagen, bete für mich, Bruder Branham, dass ich an den Ort gehen kann, wo ich jedes Wort sehen kann, was Gott verheißen hat. Dass ich die pulsierende Kraft Gottes in mir sehe und fühle, dass ich weiß, dass diese Welt und die Dinge von mir gewichen sind. Gott segne euch. Seht euch nur die Hände an. My, oh my. Alle, überall. Unser himmlischer Vater, du siehst ihre Hände. Ich bin nur für die Verkündigung des Wortes verantwortlich. Sie sind dein, ich gebe sie dir. Sie gehören dir, lass den Heiligen Geist nun. Und so mögt ihr das sehen, diese Errungenschaften. Man sieht es im Natürlichen und wenn wir zurückblicken, sehen wir es im Geistlichen. Du bist hier, Herr, du hast kurz vor der Endzeit gesprochen, dass es so sein wird wie in den Tagen von Sodom und Gomorra. Und wir sollten zurückblicken und jene Tage sehen. Wir sehen, wie zwei hervorragende, engelsgleiche gesalbte Männer nach Sodom hinabgingen und in den Tagen Abrahams predigten und Lot herausriefen. Dann blieb einer bei Abraham und das war der, der Abraham ein Zeichen gab. die anderen taten in Sodom ihr Zeichen. Und Vater, so viele Dinge könnten hier gesagt werden, vielleicht würde die Gemeinde es nicht verstehen, aber ich bete dafür, dass du ihnen ein solches Verlangen danach gibst. Herr, dass sie kommen und erkennen, dass wir uns in der Endzeit befinden, dem Zeitalter der Astronauten. Ich bete, Vater, dass auch sie erkennen, dass es nicht darum geht, das, was sie hatten, zu verdammen, sondern nur darum, ihnen mehr zu geben, nämlich entrückende Gnade. Denn es wird die Stunde kommen, in der wir die Kraft der Entrückung brauchen, nicht nur um den Körper zu heilen, sondern um diesen in einem Augenblick, in einem Augenzwinkern zu verändern. Christus wird so real in ihren Körpern sein, bis er sie durch seinen großen Tod und das, was er erkauft hat, verändern kann. Mögt ihr heute dieses Zeichen nehmen, von dem ich gestern Abend gesprochen habe, es vor euch halten und in diesen Astronauten gehen. Gewähre es, Vater, wo Visionen, Kräfte und Welten jenseits davon bekannt sind und, oh Gott, wo alle großen Geheimnisse Gottes in diesen 7 Siegeln entfaltet und den Menschen bekannt gemacht werden, gewähre es, Vater, sie sind jetzt dein. Ich weiß, dass wir Altarrufe machen, aber Herr, du sagtest, so viele wie geglaubt haben, ich bete, dass du uns den Glauben gibst, damit wir glauben. Sie sind in deinen Händen, Herr. Und wenn ich euch nicht mehr sehe und ihr mich nicht mehr seht, bis wir uns an deiner Seite treffen, dann werden wir erkennen, wie wir erkannt sind. Ich bete, dass du uns helfen wirst. Und mögen wir alle dort sein, sicher, getragen von der erstaunlichen Gnade unseres großen Astronautenglaubens, den wir in Jesus Christus haben, wo wir mit ihm beheimatet sind. Amen. Nun für einen Moment werden wir für die Kranken beten. Gott, wir haben versprochen, es zu tun. Wir wollen es tun. Und jetzt möchte ich sagen, dass wir die ganze Woche über, wir haben jetzt nur noch 15, 20 Minuten. Ich habe ein wenig abgeschnitten, also ich habe noch etwa 15, 20 Minuten, bis wir das machen können. Nun, die erste Sache ist, diese Dinge, über die wir reden, sind sie so oder nicht? Wir wissen, dass die Bibel es versprochen hat, aber ist er auch hier? Gott ist hier, um zu tun, was er versprochen hat, dass er tun würde. Gott ist hier, seht, wir sind über das Reden in Zungen hinausgegangen. Das ist in Ordnung, seht ihr, wir sind über diese kleinen Dinge hinausgegangen. Und seht, wir sind jetzt an einem Punkt angelangt, an dem wir einen Astronautenglauben haben müssen. Das ist Astronautenkraft, um zu erkennen, dass wir bereits in Christus sind. Nur mehr von Christus, um uns in himmlische Gefilde zu erheben. Die alte Methode des Betens, des Händeauflegens auf die Kranken, das ist gut. Das war zu Luthers Zeit, mein Freund, zur Zeit des Automobils und so weiter. Das haben wir jetzt hinter uns gelassen. Erinnert euch, Jesus kam zu den Juden in den alten Tagen. Jairus sagte, komm und lege deine Hände auf meine Tochter und sie wird leben. Aber der Römer sagte, ich bin es nicht wert, dass du kommst. Sprich nun das Wort, seht ihr, er erkannte die Macht Christi, dass er über alle Dinge herrschte. Nun, wenn Christus über alle Dinge ist, dann muss er sein Wort halten. Er ist König, er ist Gott. Er muss sich an sein Wort halten. Die Werke, die ich tue, sollt auch ihr tun. Wenn es darum geht, jemanden zu heilen, kann das niemand mehr tun, denn es ist bereits geschehen. Es ist bereits geschehen. Es geht nur darum, es anzuerkennen, zu erkennen, dass er in unserer Gegenwart ist. Könnt ihr das glauben? Die Versammlung sagt Amen, der Verfasser. Betet jetzt ein paar Minuten lang und sagt, Gott sei barmherzig. Himmlischer Vater, damit die Menschen wissen, dass es hier Fremde gibt, damit sie wissen, dass das, wovon ich spreche, wahr ist. Ich bin nur in meiner armen, bescheidenen Art und Weise. Herr, versuche ich das Evangelium so gut wie möglich darzustellen. Herr, mögen die Menschen über meine Grammatik hinwegsehen und einfach erkennen, was ich zu sagen versuche. Ich bete, dass du dies bestätigst und es zur Ehre Gottes wahr machst. In Jesu Namen. Amen. Nun, Freunde, es gibt hier wahrscheinlich 200 oder 300 Gebetskarten. Es würde mir schwerfallen, sie alle einzeln hier hochzunehmen. Nach 4 oder 5 von ihnen würde ich vielleicht auf dem Boden liegen oder so schwach sein, dass ich gar nichts mehr weiß. Eine Vision, wenn man eine Vision sieht, muss sie auch interpretiert werden. Wisst ihr, oftmals ist es einfach nicht genau. Es muss einfach Das machst du jetzt selbst. Dein eigener Glaube ist derjenige. Der Glaube der Frau berührte den Herrn Jesus. Und sie glaubte, dass er der Sohn Gottes war. Und sie zog ihre Kraft von ihm zu ihr, um ihre Wünsche zu erfüllen. Und er drehte sich um und sagte ihr, dass ihr Zustand geheilt worden sei. Seht, dein Glaube hat dich gerettet. Nun sitzen hier Gelehrte. Ich weiß, dieses Wort ist Sozo. Dein Wort hat dich gerettet. Dein Glaube hat dich gerettet. So wie dein Glaube dich von der Sünde rettet, so rettet dich dein Glaube auch körperlich, siehst du, von der Krankheit. Jetzt musst du es glauben. Nun bitte ich alle, ein paar Minuten lang ganz still und ehrfürchtig zu sein, und möge der Heilige Geist nun nur 2 oder 3 Leute in diesem Publikum ist alles, worum ich bitte, damit ihr sehen könnt, dass es nicht spontan ist, um was auch immer mehr. Der Heilige Geist ist hier, um sich selbst zu manifestieren. Nun, jemand aus dem Publikum, nun, ich kenne außer meiner geliebten Schwester Upshaw, die hier sitzt, keine einzige Person im Publikum, die ich jetzt zu diesem Zeitpunkt sehen kann. Sie ist die einzige und jetzt kann ich nicht. Es ist genau wie mit deinem Bewusstsein. Siehst du, dein Unterbewusstsein ist da, wo du träumst. Ich hatte eine körperliche Untersuchung hier vor ein paar Jahren, 3 Jahre mit Frequenzanalyse, Gehirnwellenanalyse, wisst ihr? Und die Ärzte kamen heraus und sagten, hallo, du bist ein komischer Kerl. Ich sagte, was ist denn los? Er sagte, weißt du was, du konntest träumen, als du hellwach warst. Ich sagte, was? Er sagte, du kannst träumen, wenn du hellwach bist. Ich sagte, hier ist dein erstes Bewusstsein, sagte, es wird von deinen 7 oder 6 Sinnen kontrolliert. Sehen, schmecken, fühlen, riechen und schmecken. Dein erstes Bewusstsein ist nur so lange aktiv, wie du in den 6 Sinnen bist. Sagte, hier ist dein Unterbewusstsein. Wenn diese inaktiv sind, dann gehst du in dein Unterbewusstsein. Wenn diese inaktiv sind, schläfst du und du gehst hier rüber und träumst einen Traum. Ein Teil von dir geht dorthin. Wenn du dann wieder hier herüber zurückkommst, sagte er, dann erinnerst du dich an das, was du geträumt hast, als du keine Sinne wie fühlen, schmecken, sehen, riechen und hören hattest. Seht ihr? Und sagte, das ist das Normalste. Er sagte, wir haben es noch nie gesehen. Aber deine beiden liegen hier genau zusammen. Sagte, bei deiner Zeitmessungswellen, die des Unterbewusstseins und die des Bewusstseins, so etwas haben sie noch nie gesehen. Er sagte, du kannst einen Traum träumen, wenn du aufstehst und hellwach bist. Ich sagte, Doktor, hast du jemals von einer Vision gehört? Er sagte, nein, ich glaube nicht, dass ich jemals eine hatte. Ich fragte, bist du ein Gläubiger? Er sagte, ich bin Presbyterianer, Bruder Branham. Aber sagte, das ist alles. Sagte, der Pastor hat ein paar Leute da unten jeden Donnerstagabend. Sagte, ich höre nur Presbyterianer, Presbyterianer, Presbyterianer. Sagte, ich gehe nicht einmal hin. Ich fragte, hast du jemals in der Bibel gelesen? Er sagte, habe ich. Hast du jemals gehört, dass die alten Propheten des Alten Testamentes in eine andere Dimension gegangen sind und so? Er sagte, ist es das, wovon du sprichst? Ich sagte, das ist es. Und ich sagte, er sagte, nun, das wäre wunderbar. Sag, Bruder Branham, du solltest gehen. Ich sagte, ich war schon von Mayos interviewt. Und ich sagte, aber hören Sie, träumen Sie manchmal einen Traum, Doktor? Er sagte, oh, sicher. Ich sagte, träum mir einen Traum. Leg dich einfach schlafen und träum mir einen Traum. Und sag mir, was ich tun soll. Du könntest es nicht tun. Aber der dich kontrolliert, könnte dir einen Traum von mir geben und dann könntest du aufwachen und ihn erzählen. Ich kann es auch nicht tun. Ich kann nicht was sagen hier drin. Es muss er sein, der es tut und dein Glaube an ihn bestätigt dieses Wort. Diese Frau glaubte einfach, egal was irgendjemand sagte. Wenn sie sein Gewand berühren konnte, würde es geschehen, es würde geschehen. Er ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Das ist das Einzige, was es ist. Seht ihr, wenn ihr die Nachahmung und so weiter seht, mein Freund, dann macht es euch ein bisschen traurig. Aber macht ruhig weiter. Das wird schon wieder, seht ihr. Nun seht, dazu muss man geboren sein. Du bist geboren und alle natürlichen Gaben kommen zu dir. Gaben und Berufungen gibt es auch ohne Reue. wie ein Mann. Ich sprach vor einer Weile mit Paul Kane über, wie Ernie Ford und Red Foley und Elvis Presley, diese Männer mit ihren großen Talenten im Singen, die sie für die Welt einsetzen. Gott gab ihnen die Talente. Und was machen sie damit? Es ist wie bei Judas Iskariot, der 30 Silberlinge daraus machte, für den, der es ihnen gegeben hat. Sie sollten es für das Reich Gottes verwenden. Und wenn man es vermischt, sollte man ihnen nicht erlauben, ein Lied zu singen. Das gehört in die Gemeinde und zu den Menschen, nicht nach draußen, um noch mehr Heuchelei zu betreiben. Geht nach Südafrika. Und sie sagten, warum? Elvis Presley ist ein sehr religiöser Junge. Er singt Hymnen. Oh, das bedeutet gar nichts. Für mich ist das ein weiterer Judas und all diese Leute, die die Gaben Gottes nehmen und sie verderben. Sogar ein Prediger, der sie nimmt und sie zu einem Glaubensbekenntnis entstellt, anstelle des Wortes Gottes, und seinen Einfluss benutzt, um durch ein Glaubensbekenntnis zu beeinflussen und nicht durch das Wort Gottes, das ist ein sekundärer Judas. Ich weiß nicht, ich hätte das nicht sagen sollen. Du, wenn ich dich verletzt habe, vergib mir, ich darf solche Dinge hier nicht sagen. Nun gut, aber ich kann sagen, was er mir sagt. Man kann nur beten. Nun, Herr, ein Wort von dir würde mehr bedeuten, als ich in einem ganzen Leben sagen könnte. Ich glaube daran, du hast es versprochen. Ich gehöre dir. Lasst uns sehen, dass dein Geist hier ist. Wenn wir dann zu dieser Gebetslinie kommen, um für sie zu beten, werden sie es verstehen, Herr. Ein Gebet des Glaubens wird die Kranken retten. Ich bete, dass sie erkennen, dass es nicht dein Diener ist. Du bist es. Ich bitte darum, in Jesu Namen. Amen. Setzt euch einfach still hin, nur einen Moment. Ich kann das nicht machen. Du fragst Bruder Branham, was? Ich kann es euch nicht sagen. Ich kann es nur, wenn er es mir zeigt. Jesus sagte, ich tue nichts, bevor der Vater es mir nicht zeigt. Was ich den Vater tun sehe, das tut auch der Sohn. Hier, wenn ihr eure Köpfe oben habt, seht her, seht ihr die kleine Dame, die hier am Ende der Reihe sitzt? Sie leidet an einer weiblichen Krankheit, an einer Frauenkrankheit. So ist es, junge Dame. Das stimmt. Wasserablauf und alles. Ist das richtig? Hebt eure Hand. Du bist ein völliger Fremder. Es ist eine kleine Dame. Dort ist das Licht direkt gegenüber der Schwester. Ganz am Ende der Reihe dort. Es ist eine kleine Dame, eine junge Frau mit Haaren. Ich sehe sie im Bad. Wenn du mir jetzt glauben willst, nun, du weißt, dass in dem Moment etwas passiert ist. Mit einem Mal ging etwas durch dich hindurch. War es nicht so? Das war deine Heilung, siehst du? Das war der Moment, in dem es dich befreite und mitnahm. Dein Glaube hat dich gerettet. Ist das nicht dasselbe, was unser Herr getan hat? Sie war blutüberströmt, diese Frau. Sie berührte sein Gewand und drehte sich um. Er fühlte es. Er sah hin. Er sagte, es ist dein Blutfluss. Und sie fühlte, dass es aufhörte. Genau das Gleiche hat Jesus Christus getan. Was ist es? Es ist er. Oh, ich weiß, dass du alles gesehen hast, aber ich bin nur für das hier verantwortlich. Gott ist nur für sein Wort verantwortlich. Hier, damit du es weißt, direkt hinter ihr sitzt eine Dame mit Epilepsie, die Epilepsieanfälle hat. Wenn du glaubst, wird Gott die Epilepsie von dir wegnehmen, Dame. Er wird es tun, wenn du es glaubst. Hab Vertrauen, zweifle nicht. Siehst du, was ich meine? Jemand in diesem Abschnitt hier drüben, irgendwo hier drin, damit du es siehst, seht, was ist es, du schaust. Lass mich diese eine Sache sagen, bevor ich jetzt gehe, um mich selbst auszuruhen. Siehst du, das macht dich fertig. Du brauchst mehr Kraft als das, was ich gepredigt habe. Gewiss, siehst du, so gebrauchst du Gottes Gabe. Wenn Gott die Gabe der Au oder die Vision automatisch gegeben hätte, so wie Jesus Lazarus sterben sah und von zu Hause wegging und wartete, und dann sagte er ihnen, was passieren würde, und ging zurück und tat es. Er sagte nie, dass er schwach wurde. Aber diese eine kleine Frau, das war die Frau, die Gottes Gabe einsetzte. Das bist du, Gottes Gabe. Wenn er sie einsetzt, tut sie es nicht. Aber wenn du es bedienst, dann hat Gott dich in seiner Hand und sagt, das wird so sein, hier und hier und hier, so wird es sein. So ist es nun einmal. Es stört euch nicht. Aber wenn die Leute dahin langen und daran ziehen, das ist es, was es ausmacht. Das ist es, was es ausmacht. die Menschen heute das Zeitalter der Gemeinde von Laodicea, der letzte Countdown. Habt ihr neulich Abend gesehen, wie der Papst von Rom zum ersten Mal in der Geschichte Jerusalem besucht hat? Es war noch nie ein Papst in Jerusalem, der geschickt wurde. Seht, er ging von Rom nach Jerusalem. Die Gemeinde, der Mond stellt die Gemeinde dar und reflektiert das Licht der Sonne, wenn diese abwesend ist. Gott macht die Zeichen am Himmel, bevor er sie auf der Erde verkündigt. Habt ihr bemerkt, dass der Mond völlig verdunkelt wurde? Jerusalem ist die älteste Gemeinde der Welt, seht ihr? Und wenn dieses ökumenische Konzil und diese Dinge, die Menschen, ich hoffe, wenn du hier bist, dass das wirklich durch dich durchgeht. Und wenn du dich anschließt, weißt du dann nicht, dass du das Zeichen des Tieres annimmst, mein Freund. Oh, sagst du, wenn ich sehe, wie es geschieht, dann ist es zu spät. Du hast es schon getan, seht ihr, zu diesem Zeitpunkt ist es zu spät. Erinnert euch, sie kamen, um Öl zu kaufen, aber es war, sie konnten es nicht tun. Hast du bemerkt, was passiert ist, was den Mond verdunkelte? Die Welt kam ihm in die Quere. So hat sich die Welt dem Licht der Heiligen Schrift in den Weg gestellt, unter den Presbyterianern, Methodisten, Baptisten, Pfingstlern und uns allen. Darum geht es bei der Verdunkelung. Und habt ihr bemerkt, dass das Gemeindezeitalter von Laodicea auch das einzige Gemeindezeitalter war, in dem Jesus draußen war und versuchte, hineinzukommen? Ist euch aufgefallen, dass er nie sagte, lasst sie in Ruhe? Jesus ist das Wort. Ist das richtig? Das offenbarte Wort. Jetzt ist er, jetzt hört zu. Er wollte nicht weggehen und sie verlassen, sondern er versuchte, eine gewisse Zusammenarbeit zu erreichen. Wer die Tür öffnet, zu dem werde ich hingehen und mit ihm essen und er mit mir. Aber keine Tür, seht ihr, sie versuchen nur von außen hereinzukommen. Sie lehnen den Menschen nicht ab, sie lehnen Gott ab. Glaubst du das, kleine Dame, die da mit der Sonnenbrille sitzt? Ja. Glaubst du das? Ich hatte in dem Moment ein paar tiefe Gedanken. Deine Augen werden geheilt, wenn du es glaubst. Nun lass mich dir sagen, jemand sagt, sie hat eine Brille auf, deshalb wusste er es. Nein, sieh her, komm mal her. Komm nicht her, sieh mich nur einen Moment an. Glaubt ihr, dass ich sein Prophet oder sein Diener bin? Glaubst du es? Du tust es. Du hättest mit deinen Gedanken, die du damals hattest, daran denken sollen, wie mysteriös. Was für eine großartige Offenbarung das war mit dem Mond und der Darstellung dessen. Ist das richtig? Ist das richtig? Hebt eure Hand. Woher sollte ich wissen, was sie überhaupt in ihrem Herzen dachte? Das Wort Gottes ist schärfer als ein zweischneidiges Schwert, ein Unterscheider der Gedanken des Herzens. Betet nun für jemanden oder tut doch etwas. Hier ist das, was gerade in deinem Herzen auftaucht. Hier ist, was in deinem Herzen ist. Du hast zwei Brüder, für die du betest, und sie sind beide Alkoholiker. Wenn das stimmt, hebe deine Hand. In Ordnung, in Ordnung. Siehst du, da hast du's. Siehst du das? Siehst du, es ist schärfer als ein zweischneidiges Schwert, ein Unterscheider der Gedanken und Absichten des Herzens. Seht ihr es nicht, Freunde? Wir haben die Zungenrede hinter uns gelassen. Wir sind im Zeitalter des Astronauten. Hier ist ein Mann direkt vor ihr mit gesenktem Kopf. Er hat dünnes Haar, trägt einen weißen Kittel und eine Brille. Er hat ein geistiges Problem, dass er Moment mal, ich kenne den Mann, das stimmt. Ich glaube, ich habe ihn einmal getroffen irgendwo. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich glaube, es war in Tucson, hier vor nicht allzu langer Zeit. Ich schüttelte ihre Hand bei einem, und das ist richtig, aber du hast Gott genau dort angerufen. Du hast ein großes geistiges Problem, von dem du nicht weißt, wie du es kontrollieren sollst. Schau, Herr Thomas, mach dir keine Sorgen, es wird alles gut werden. Nun, da ihr vielleicht wisst, dass dies, ihr sagt, nun, er erkannte den Mann, nun, das ist seine Frau, die neben ihm sitzt. Ich wusste nicht, dass das Herr Thomas' Problem war. Er wird das bezeugen, aber seine Frau, die dort neben ihm sitzt, hat ein Problem mit dem Ohr, an dem sie leidet. Ist das richtig? Ja, das stimmt. In Ordnung. Hier nehmt die nächste Dame zu ihr. Schau mal her, Dame. Glaubst du mir, dass ich sein Diener bin? Die kleine Dame mit dem roten Mantel, glaubst du mir, dass ich sein Diener bin? Du leidest auch an einem Problem. Du hast ständig Kopfschmerzen. Glaubst du, dass Gott dich heilen wird? Wenn ja, dann hebe deinen Kopf, deine Hände und sage, ich glaube es, in Ordnung, so ist es gut, seht ihr? In Ordnung, wenn du es glaubst. Hier, die kleine Dame mit dem blauen Mantel, die neben ihr sitzt. Glaubst du, Schwester? Glaubst du, dass Gott Herzleiden heilen und dich gesund machen kann? Glaubst du das? Na gut, du kannst es haben. Die Dame, die neben ihr sitzt, die ältere Dame, grauhaarig, glaubst du, dass Gott auch hohen Blutdruck heilen und dich gesund machen kann? Na gut, du kannst deine Heilung haben, seht ihr? Die Dame, die neben ihr sitzt, du hast auch Probleme mit deinen Ohren. Glaubst du, dass Gott Ohrenleiden heilt? Dann kannst du deine Heilung haben. Die Dame, die neben ihr sitzt, glaubst du, Dame, von ganzem Herzen, dass Gott heilt? Hast du etwas, wofür du betest? Glaubst du von ganzem Herzen, dass Gott heilt? Gut, wenn du von ganzem Herzen daran glaubst, kann dein Magenleiden geheilt werden. Du kannst nach Hause gehen, dein Abendessen essen und gesund sein. Herr, du sitzt neben ihr. Glaubst du, dass Gott auch dich heilen kann und dich gesund macht? Würdest du es annehmen? Wie viele von euch werden es von ganzem Herzen glauben? Sicherlich werdet ihr das. Die Versammlung sagt Amen, der Verfasser. Magenbeschwerden, Herzbeschwerden, Gott heilt alles, macht alles gesund. Ja, das ist richtig. Wenn du, der Mann, der neben ihr sitzt, hat ein Rückenleiden. Glaubst du, dass Gott Rückenleiden heilt? Glaubst du das? Die Dame, die neben dir sitzt, hat auch ein Rückenleiden. Glaubst du, dass Gott Rückenleiden heilt, Dame? Na gut, du kannst deine haben. Das ist richtig. Das Einzige, was du tun musst, ist... Die Dame, die neben dir sitzt, hat Probleme mit dem Dickdarm. Das stimmt. Glaubst du, dass Gott dein Darmproblem heilt, Dame? Glaubst du das? Hier weiter unten in der Reihe, schau, dort sitzt jemand mit einer Gehirnverletzung. Glaubst du, dass Gott Hirnverletzungen heilt? Und du kannst es haben. Derjenige, der neben dir sitzt, hat epileptische Anfälle. Glaubst du, dass Gott Epilepsie heilt? Derjenige, der neben dir sitzt, hat ein Augenleiden. Glaubst du, dass Gott Augenleiden heilt? Der neben dir sitzt, der kleine Junge, hat auch Epilepsie. Glaubst du, dass Gott die Epilepsie heilt? Seine Geliebte, die dort neben ihm sitzt, hat Probleme mit ihrem Kopf. Glaubst du, dass Gott dein Kopfleiden heilen wird, Dame? Na gut, du kannst es haben. Amen. Was ist das? Das Wort Gottes für diesen Tag ist schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Jesus Christus in Astronautenkraft. Glaubt ihr es? Die Versammlung sagt Amen. Was waren unsere ersten Gebetskarten? Jemand sagt 1, 1. Alle, die eine Gebetskarte A haben, stellt euch hierher. Jetzt kommt schnell. Gebetskarte A, während die Salbung sich so bewegt, wie sie sich bewegt. Gebetskarte, leere Stelle auf dem Band der Verfasser. Genau hier unten, damit ich hier unten für sie beten kann. Ich glaube, das wäre besser. Kommt. Jemand sagt, willst du das Mikro? Willst du das Nackenmikro, der Verfasser? Geht hier entlang, Freunde. Hier entlang, damit wir eine Linie bilden können. Alle, die Gebetskarte A haben, stellen sich zuerst auf, die ihre Karte schon länger in der Hand haben. Lasst jeder, der eine Gebetskarte A hat, hier drüben aufstellen. Billy, du gehst runter und siehst nach, ob sie in der Linie stehen. Nun, Gebetskarte B, sie sollen den anderen folgen. Alle, die eine Gebetskarte B haben, folgen denen von A. Geht. Geht durch den anderen Gang dort, wenn ihr könnt, und lasst eure Linie auf diese Weise herumkommen. A, B, wenn ihr nur glauben wollt. Nur einmal Astronaut. Weg vom Automobil und Flugzeug. Lasst uns weitergehen, bis alle Dinge möglich sind. A, B, wer jetzt eine Gebetskarte C hat, reiht sich hinter ihnen ein. Gebetskarte C geht hier nach hinten. Geht durch den Mittelgang, stellt euch dort in einer Linie auf. Gebetskarte A, B, C. Jemand sagt, es könnte noch welche übrig sein, es könnten noch welche da sein, ruft einfach alle Karten auf, der Verfasser. Geht ein Stück zurück, so ist es richtig. Stellt euch in einer Reihe auf, hier entlang, in Ordnung. Biegt rechts ab, damit wir sicher sein können, dass wir in einer Linie stehen. Gebetskarte A, B, C, lasst sie zuerst antreten. Haltet einfach eure Karte in der Hand. Ein paar Platzeinweiser nehmen eure Karten entgegen. Ich weiß nicht, wie wir es schaffen sollen, sie nach Nummern aufzureihen, aber ich denke, es wird schon gehen. Jemand sagt, es ist in Ordnung, Bruder Branham, der Verfasser. Lass sie einfach A, B, C, jetzt D, A, B, C, D, Gebetskarte D. A, B, C, D, gibt es noch Ds? Ich glaube, die sind mir ausgegangen. Gebetskarte A, B, C, D in Ordnung. Alle, die Gebetskarten haben, stellen sich jetzt auf. Alle, die Gebetskarten haben, gehen in ihrer Linie und stellen sich auf. Es gibt keine Möglichkeit für uns, sie alle perfekt nach Nummern aufzureihen. Nun möchte ich wissen, wie viele hier mit mir beten werden, während wir für diese Kranken beten. Hör zu, schau mal, wenn ihr hierher kommt, um für euch beten zu lassen und einfach sagt, nun, ich gehe rüber und schaue, was passiert, dann könnt ihr euch genauso gut hinsetzen. Es wird nicht passieren. Seht ihr? Jetzt kann er nichts mehr tun und wird nie mehr ein Zeichen vor den Menschen tun. So steht es in der Bibel. Kann mir jemand ein weiteres Zeichen nennen, das, was er zu tun versprochen hat, außer dem, was er hier getan hat? In den Tagen von Sodom und Maleachi 4 und die Versprechen, die er gegeben hat, laufen alle auf dasselbe hinaus. Es wird keine Zeichen mehr für die Gemeinde geben. Das nächste, was ihr sehen werdet, wird eine Flugreise in den Himmel sein. Sie wird aufgenommen werden. Verpasst es nicht, Freund. Denke daran, auf meine Stimme zu hören. Sie wird dich dein ganzes Leben lang verfolgen, wenn du nicht hineingegangen bist. Dort draußen, wenn du deine Strafe erleidest und weinst und jammerst und mit den Zähnen knirscht, wird diese Stimme hin und her schreien. Du hörst sie die ganze Zeit an diesem müden, gespenstischen Ort der Hölle. Versagt nicht. Jetzt ist eure Gelegenheit. Nun, oh, es sind einfach so viele. Ich frage mich, ob ich nicht, wäre es in Ordnung, wenn die Brüder mit mir beten? Würdet ihr mir helfen, Brüder, für sie zu beten? Ein Bruder sagt ja, der Verfasser. Nun sind es diese Prediger hier drüben. Ja, der Verfasser. Ich würde diesen Ort nicht verlassen. Nun, hör mal, ich habe ein paar ziemlich grobe Dinge über Flugzeuge und Autos gesagt. Vergesst nicht, das sind auch Pferdestärken. Alles ist Pferdestärken. Die Gemeinde ist auf dem Vormarsch, die Kraft des Heiligen Geistes. Es ist der Heilige Geist, durch den wir gerechtfertigt werden. Ihr Pastoren wisst das, nicht wahr? Der Heilige Geist heiligt uns. Der Heilige Geist füllt uns aus. Der Heilige Geist schenkt uns einen Entrückungsglauben, wenn wir aufsteigen. Nun, ich würde dieses Land hier nicht verlassen und ihr alle denkt, dass ihr das, oh Bruder Branham ist etwas, ich bin es nicht. Ich bin nicht einmal würdig, mit den Pastoren zu sitzen. Ich habe keine Schulbildung. Ich bin ein unzeitgemäßer Mensch. Und das ist der Grund, warum Gott mich diese kleine Sache hier tun lässt, nur um zu bestätigen, was euer Pastor euch gelehrt hat. Sie sind Männer Gottes. Hört zu, wenn ihr krank seid, müsst ihr nicht auf Bruder Oral Roberts oder Bruder Paul Kane oder mich oder sonst jemanden warten. Euer gottesfürchtiger Pastor legt euch seine heiligen, geheiligten Hände auf und ihr wisst, dass ihr ihn gerufen habt, um für euch zu beten. Er legt euch die Hände auf, wenn ihr mit Fieber glüht und schon nach ein paar Tagen ist das Fieber weg und ihr seid wieder gesund. Woran liegt das? Es ist der Glaube deines Pastors zusammen mit deinem. Jawohl. Er ist kein Mann von der Seitenlinie. Er ist ein Diener Gottes ganz vorne an der Front mit einem zweischneidigen Schwert in der Hand. Gewiss, das ist er wirklich. Ich werde diese Pastoren bitten, hierher zu kommen und mit mir zu stehen, während wir beten. Würdest du das tun, ihr alle? Kommt einfach her und ich stelle mich zu euch und wir machen hier eine Doppellinie. Wenn die Menschen geheilt sind, können sie nicht sagen, seht, ich will deine Hände, Pastor, du, meine Brüder und jetzt sind wir, ihr, wenn ihr kommt und sagt, nun, ich werde es versuchen, nein, tut das nicht. Nimm nicht den Platz von jemand anderen ein. Seht ihr, du kommst und weißt, dass du bekommst, worum du gebeten hast. Sieh dir das hier an, was für eine Menge von Ministern. Oh mein, ich habe die meisten dieser Männer getroffen. Ich kenne sie. Ich kenne sie, weil ich sie beim Frühstück getroffen habe und so weiter. Es sind gottesfürchtige Menschen, sie sind Gottes Diener. Nun schau mal hier. Am Pfingsttag teilte sich der Heilige Geist und Feuerzungen fielen auf jeden. Die große Feuersäule teilte sich und jeder empfing einen Teil des Heiligen Geistes auf sich, wie Feuerzungen. Nun, wenn man eine Feuerzunge und zwei Feuerzungen zusammennimmt, bekommt man die doppelte Kraft, die man in einer Zunge hat. Erinnert ihr euch, war es nicht Hesekiel in einer Vision von den zwei Stöcken in der Hand, seht ihr? Nun schau mal, schau her, was wir haben. All diese Männer Gottes. Außerdem, wie viele aus dem Publikum werden beten? Hebt eure Hand. Seht her. Nun, ihr Leute in der Gebetslinie, seht euch das an. Schaut euch an, wer hier draußen für euch beten wird. Hunderte von Menschen. Der Heilige Geist ist jetzt gerade hier, Jesus Christus, und beweist sich selbst. Er ist hier. Er kann nicht mehr tun als das. Also, wie viele in der Gebetslinie glauben es? Hebt eure Hände. Nun werde ich Bruder Borders oder jemanden bitten, das Lied anzuführen. Wer ist der Vorbeter? Hast du das Mikrofon da? In Ordnung. Ich werde einige von Ihnen bitten, hierher zu kommen und das Lied Glaube nur zu singen. Alle Dinge sind möglich, glaube nur. Und während Sie dieses Lied singen, möchte ich, dass jeder im Gebet ist. Schaut nicht, wenn nicht etwas Außergewöhnliches passiert, schaut nicht einmal auf. Nun seid aufrichtig. Für einige dieser Menschen geht es um Tod und Leben. Sie haben Krebs, einen Tumor, Tuberkulose und alles andere. Sterbend. Und wenn das deine Mutter wäre, sie gehört jemanden, denk daran. Sei jetzt sehr ehrfürchtig. Und wenn sie vorbeikommen und wir ihnen die Hände auflegen, ich komme gleich mit diesen Männern runter, und wenn wir diesen Menschen die Hände auflegen, betet, dass sie geheilt werden. Und jetzt sind sie in der Gebetslinie. Ich kann es euch nur sagen, jetzt dort hinten und alle, die in der Gebetslinie stehen werden, wenn ihr da durchkommt, tut das jetzt. Wenn ihr mir glauben wollt, wenn ihr durch diese Linie geht und ihr geht in dieser Linie, denkt einfach daran, dass ihr unter dem Schatten des Kreuzes geht. Diese Männer tun genau das, was Jesus ihnen auftrug. Wenn ihr den Kranken die Hände auflegt, werden sie gesund. Ich komme herunter, wie ich eingangs sagte, und breite mein Netz mit ihnen aus, damit wir alles tun, was wir können, um euch Menschen zu helfen. Werdet ihr glauben? Nun lasst uns zuerst beten, denn es heißt, wisst ihr, Petrus ging hin und betete in einer Ecke des Raumes, in dem Dorkas lag, die tot war. Und dann ging er hinüber und legte ihr die Hände auf. Nachdem er gebetet hatte, stand er auf, ging hinüber, legte ihr die Hände auf. Elia ging auf dem Boden auf und ab, bis der Geist auf ihn kam. Und dann ging er hin und legte seinen Körper auf das tote Baby. Erinnert ihr euch daran? Jetzt werden wir beten und dann die Hände auf euch legen, wenn ihr durch die Reihe geht. Und sie kommen hier durch, und sobald ihre Hände euch berühren, erhebt euch und bekennt euren Glauben, geht weiter und lobt Gott. Seid ein Astronaut, wenn ihr jetzt durchkommt. Fliegt einfach weg von all dem Unglauben. Unser himmlischer Vater, jetzt kommt der Höhepunkt und der entscheidende Moment. Das Größte, was passieren kann für die Kranken, ist genau jetzt. Hier wird eine Masse von Hunderten von Menschen durch eine Gebetslinie von Geistlichen gehen, die du aus allen Schichten des Lebens berufen hast und die ihr Leben für dich hingegeben haben zu Ehren des Wortes Gottes und ihrer Berufung. Hier in dieser Schachtel sind Taschentücher, die zu den Kranken und Bedrängten gehen. Herr Jesus, lass jeden von ihnen genesen, so wie wir sie im Namen Jesus Christi senden. Und wenn diese Kranken durch diese Linie kommen, möge jeder Einzelne von ihnen, Herr, jetzt Glauben haben. Mögen sie sich entschließen und sagen, ich habe herumgespielt, ich werde nicht mehr spielen. Wenn ich glaube, dann glaube ich jetzt. Ich habe das lebendige Wort Gottes gesehen, das sich offenbart hat. Ich weiß, dass Jesus Christus irgendwo in diesem Raum ist. Sicherlich wird derjenige, durch den er sich offenbart, uns nichts Falsches sagen, denn du hast gesagt, wenn einer geistlich ist oder ein Prophet und es geschieht, was er sagt, hört auf ihn. Herr Gott, möge das in den Köpfen der Menschen sein, dass ich versuche, ihnen zu sagen, dass du nicht tot bist, dass du hier und jetzt lebst und dass deine Salbung auf deiner Gemeinde und deinem Volk liegt. Lass sie geheilt werden, wenn sie hindurchgehen. Ich bete dieses Gebet im Namen Jesu Christi. Amen. Nun lass uns im Gebet verharren, während Bruder Borders oder wer auch immer den Gesang leiten wird. Behaltet eure Köpfe gesenkt und ich komme jetzt herunter, um hier in der Linie zu stehen, um mit diesen Leuten zu beten. Bruder Branham und die Prediger beten nun für alle in der Gebetslinie, während die Gemeinde betet und Glaube nur singt. Leere Stelle auf dem Band der Verfasser. Herr, ich glaube, denn alle Dinge sind möglich. O Herr, ich glaube. O Herr, ich glaube. Hebt eure Hände, während wir singen. O Herr, ich glaube. Alle Dinge sind möglich. O Herr, ich glaube. Wisst ihr, ich glaube nicht, dass ich jemals in meinem Leben durch eine Gebetslinie gegangen bin, dass ich jemals mehr Glauben erlebt habe als in dieser Linie. Ich glaube, das war wirklich die schönste Gebetslinie, die ich je in den Vereinigten Staaten erlebt habe, um solch eine Linie durchlaufen zu sehen. Ich bin mir sicher, so wie ich William Branham heiße und hier auf dieser Plattform stehe, werdet ihr Pastoren von euren Leuten hören, die durch diese Linie gegangen sind. Es war wirklich ein großartiger Glaube, einer der besten, den ich je in meinem Leben erlebt habe. Ich kann es nur bezeugen, und zwar durch die Salbung des Heiligen Geistes. Es war wirklich wundervoll. Ich danke euch, Leute. Sagt nun allen, die glauben, dass ihr geheilt seid. Amen. Die Versammlung sagt Amen. Hört euch das an. Hört euch das an. Gott segne euch. Gott sei mit euch, bis ich euch wiedersehe. Wenn der Herr will, werde ich hier oben in Tulare sein. Ist das, wie heißt das, Tulare? Tulare hier oben in der nächsten Woche. Nun lasst uns alle aufstehen. Nur einen Moment, während wir in den regulären Rahmen entlassen werden. Und dann werden hier die Gebetstücher verteilt und so weiter. Gott segne euch und Gott segne euch dienenden Brüder. Das ist es, was es so real macht, wenn ihr Brüder, da war Paul Kain und all diese Pastoren und alle, die ihr steht, eine große Unterstützung im Glauben. Ich habe dieses Treffen wirklich genossen, sehr sogar. Ich halte es für eine der besten Versammlungen, die ich in den Vereinigten Staaten erlebt habe. Ich hatte schon welche, die größer waren. Gott segne dich, Schwester. Schwester Upshaw sagt, ich wollte dir nur die Hand schütteln. Oh, Halleluja. Senator William Upshaw wurde am 8. Februar 1951 während des Unterscheidungsgottesdienstes von Bruder Branham in Los Angeles auf der Stelle geheilt, nachdem er 66 Jahre lang ein Krüppel war, der Verfasser. Gott segne dich, Schwester Upshaw. Es vergeht keine Woche, in der ich nicht an dich und Bruder Bill denke. Wir sehen uns an jenem Ufer, Schwester, wo all das Alte vergangen ist. Wir werden an jenem Tag dort sein. Amen. Nun lasst uns die Köpfe senken, während wir den Pastor bitten zu kommen und uns in Gebet zu entlassen, offiziell. Lasst uns unsere Häupter verneigen. Bruder, der Herr segne dich.